Nachwuchs im Hause. HSV, meine Frau Gato, herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs.
Danke. Danke, danke, danke. Ja, vielen Dank, Männer. Und wer hätte das gedacht? Die Wehen sind am Montag beim Relegationsrückspiel losgegangen. Hey. 10 Tage nach Stichtag. Also es war eigentlich alles angerichtet.
Kamen die Wehen in der 6. Minute?
die kamen tatsächlich irgendwann. Vormittags dachte ich noch so, ich kann zum Spiel gehen.
Ja. Und ja, dann, du hattest es nur kurz geschrieben.
Ja, ja, dann setzten die Wehen, also ich hatte auch mein Ticket, habe ich nicht vergeben, weil ich dachte so, irgendwie, keine Ahnung. Und dann setzten die so nachmittags so ein bisschen ein, aber das waren jetzt noch so ganz, also irgendwie alle 10 Minuten mal so ein bisschen sowas, ne, irgendwie. Und dann wurde es ein bisschen mehr und dann, wir mussten im Krankenhaus bleiben, weil wir, wie gesagt, irgendwie so 10 Tage überfällig waren, dann wird man stationär aufgenommen. Und dann hieß es aber noch so, wir haben leider nur ein Zimmer für ihre Frau und ich schon so, okay, schade, aber innerlich so, ach, dann muss ich ja abends, ich darf ja gar nicht hier bleiben im Krankenhaus und wie schade, ich wäre sonst natürlich geblieben. Und dann kamen die aber dann echt so um 19 Uhr oder um 18 Uhr an und meinten so, ja, super Nachrichten, wir haben auch ein Zimmer für sie und zwar, sie können in dem Zimmer bleiben, irgendwie Bett ist frei geworden und ich so, ah, okay, alles klar, super, danke. Und na gut, dann war es natürlich.
Kurze Einschätzung ihrerseits, wie lange dauert das jetzt noch circa?
Ja. Und da habe ich eigentlich gesagt, okay, wenn es jetzt irgendwie krass ist, dann fahre ich los. Dann war er wirklich 1-0. Ne? Okay, crazy. Hast die ganze Zeit so geguckt und dann dachte ich so, boah, ey, so rübergeguckt, so Julia, meine Frau, so ja, war so okay fit. Ab und an gab es nochmal so schon so, so ein kleines Wehenziehen so. Und ich so, oh Mann, wenn ich jetzt hier los war, bin ich auch ein schlechter Mensch oder nicht? Kacke, was ist jetzt? Und dann, na gut, dann hat mich irgendwann hat sie die Frage dann selber beantwortet in der zweiten Halbzeit, wo es dann ganz schnell das Spiel sich gedreht hat. Und na gut, dann fahre ich jetzt nicht mehr los.
Fragt man sich ja so, eigentlich sagt man immer, die Geburt ist so einmalig, aber der Aufstieg in die erste Liga wäre auch einmalig gewesen, weil wir dann
nie wiederkommen
werden. Und ein Kind kann man ja schon nochmal
noch
mal ein zweites oder ein drittes hinterher. Also,
vor allem, du
wenn man ja, da abwägen muss.
Vor allem, du sagst ja mit Trikot und iPad da. Ja,
und Boxershorts.
Aber natürlich, Boxershorts angezogen. Und ich dachte ja auch bis zum letzten Moment, es ist die Aufstiegssaison und es soll so sein. Aber wir sind jetzt eines Besseren belehrt werden. Es sollte nicht so sein.
Wieder mal.
Wir können ja nochmal gleich ganz kurz drüber sprechen, aber vor allen Dingen auch den großen Blick nach vorne. Ja, es ist der HSV, ne?
Es ist der HSV.
HSV, meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Moppel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau!
Wir sind heute in Bestbesetzung. Kai, Bones, Muchel und ich,
moin.
Gato, wir sind hier und wir haben natürlich alle das Spiel, das Relegationsrückspiel geguckt nach dem Hinspiel.
Also wie du es geguckt hast, haben wir jetzt mitbekommen,
ja,
auf dem iPad im Krankenhaus, neben dir deine Frau in Wehen liegen.
Ja.
Bones?
Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich in der ersten halt beim Elternabend im
Kita war. Ohne Scheiß. Es gibt also, wenn man Papa wird, ne? Okay, ja. Check, Haken dran. Gato überlegt tatsächlich seine Frau in den Wehen im Krankenhaus zu lassen. Und du gehst zum Elternabend.
Ja. Bones! Ja. Bones! Ja.
Vom Kindergarten auch noch, ne?
Das ist das Relegationsrückspiel.
Hey. Ja.
Sorry. Also, bei allem hin und her, also wenn die Frau mich auf den Pott setzt, dass ich da jetzt hingehen soll, denn weil sie den Vortrag schon mal gehört hat und ich sollte ihn auch mir auch nochmal anhören, denn
Hausfrieden
zu wahren.
Sie hat ihn gehört, nochmal anhören, ich fasse es nicht.
Ja genau, weil ich ihr bei dem Thema nicht so oft zuhöre, deswegen meinte ich ja, dass ich mir das dann vor Ort
anhöre. Wer hat die Hosen an zu Hause bei euch?
Aktuell beide.
Ja, also die Frage ist also
damit endgültig geklärt. Gut, ja, Bones hat die erste Halbzeit auf dem Kindergarten-Elternabend verbracht und sich über die neuen Catering-Service unterhalten.
Nee, es ging um das Thema weiß ich gar nicht mehr. Ja.
Mann.
Ich fasse es nicht.
Nee, wie man mit kleinen Kindern aggressionsfrei redet, ohne dass sie halt so
Kai,
gewaltfreie Kommunikation mit kleinen Kindern war das Thema.
Okay, okay.
Gut. Kai?
Dich hab ich habe das Spiel natürlich im Stadion geguckt und ich muss sagen, absolutes Highlight, hat mich richtig glücklich gemacht.
Choreo? Einer
aus der Loge. Ja. Muchel wird da mehr Erfahrung mit haben, aber für mich war das wie ein Kindergeburtstag. Ich fand das so geil. Einer aus der Logengruppe hat tatsächlich so ein riesen Plakat gemacht, so ein Schiff. Und dann haben wir da so Konfettikanonen durch die Kanonenrohre gesteckt, also der Choreo.
Schießt
und
aus allen Lagen.
Schießt aus allen Lagen. Ich war happy vorm Spiel. Ich war auf einmal gut drauf, das hat mich total abgelenkt,
obwohl wir gesehen,
mit Rücken zur Wand standen.
Ja.
Und fand das richtig geil. Hat
du hast,
richtig
Spaß du hast rechts außen gestanden und
das stolz Plakat das Ding gehalten. Wie so ein kleiner Junge, gesehen, der genau ein Plakat hochhalten.
Kai, ja, war, Kai war am Kicker.
Ich habe mich noch gefragt, diese Kanonenrohre, die wurden immer so ziemlich schnell rein und rausgesteckt. Hatte das noch irgendeine Assoziation?
Nein.
Muss man ja auch in Zeiten von Rammstein und sonstigen
muss man vorsichtig sein, ne? Ja. Aber das hat Spaß.
Aber die Konfettikanonen sind leider ein bisschen untergegangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Man hat sie nicht ganz so gut erkannt, wie ich es eigentlich erhofft hatte. Ich hatte drumherum schon allen gesagt, so, ey, ihr müsst auf jeden Fall gleich auf die Choreo achten, die da drüben in der Loge gemacht wird. Ich habe ja mal einen ganz guten Blick da auf euch.
Es waren dann doch nur die 3,99 € Amazon Kindergeburtstagskonfetti.
Ja, und wir hatten irgendwie nur so, genau, das Amazon-Dinger und wir hatten halt nur so 32 Stück oder so und die sind dann halt auch schnell verfeuert. Mhm. Wir sind ja da irgendwie schon anderthalb Stunden vorher gewesen und dann wollte jeder mal unbedingt vorher schon einmal schießen und so.
Wurden schon vorher ein paar geschossen, ja.
Genau.
Jeder wollte mal losschießen.
Und man muss ja auch sagen, so ganz einfach kriegst du ja nicht einen Rucksack nach dem anderen immer ins Stadion. Also Pyrotechnik finde ich jetzt auch mal ganz interessant. Wie leicht kriegt man das rein? Ständig fragen sich das die Leute und sagen, es gibt, dann kommen so Tipps wie in Air Max ab Schuhgröße 40, also kannst du die schon reinpacken und so. Wird Muchel alles besser wissen? Meine Meinung ist dazu zu dem Thema, an alle, die sich immer fragen, wie das reinkommt. Natürlich wird das nicht reingeschmuggelt bei der Kontrolle, sondern die Leute gehen ohne rein und dann suchen sie sich irgendwo einen schönen Platz am Zaun, wo keine Wärter sind und dann wird das Ding über den Zaun geworfen oder so. Wäre jetzt meine Vermutung. Also da muss man die Welt nicht neu erfinden und das irgendwie sich irgendwo reinschieben oder
wahrscheinlich wird mit allen Tricks gearbeitet, ne?
Die Frage, ja genau, ich hatte es mal bei Waldhof Mannheim kam es mal raus, dass das Stadion paar Tage vor dem Spieltag, also dass die Tore da größtenteils auf sind, dass man die Sachen schon vor dem Spieltag eigentlich deponieren konnte und dann am Spieltag selber normal reingehen konnte, weil man wusste, die Rucksäcke liegen schon dort, wo sie...
Es gibt auf jeden Fall Wege, ne?
Auch da gibt es auch noch andere Wege.
Und eins können wir schon mal festhalten, bei wir werden ganz viele Fazits ja noch ziehen, aber ein Fazit ist, ich glaube, es gab noch nie in der Geschichte jemals in einer Saison so viele so viel Pyrotechnik. Also das war diese Saison wirklich krass.
Haben wir tatsächlich auch mit unseren Sitznachbarn drüber gesprochen. Ich bin gespannt, wann das erste Mal unvermummt gezündet wird, weil wie du gerade schon richtig sagst, es ist normal geworden.
Ja, also es wird
auch, grundsätzlich akzeptiert. Ich weiß noch, früher wurde auf jeden Fall gepfiffen, wenn ein Pyro gezündet worden ist, auch von den Gästefans. Aber mittlerweile ist es völlig normal geworden.
Hatten wir auch so, ich glaube schon mal irgendeine vorherige Folge gesagt, dass die VIPs stehen da mit dem Handy und finden es derbe geil und sagen jetzt nicht mehr so, oh, was für Rüpel und das geht da gar nicht, was für Chaoten und bla bla bla, sondern so, guck mal hier, derbe geil, zeige ich meiner Frau zu Hause oder meinem Mann. Oder
ich würde mich fragen, was passiert, wenn man das so auf den Business Seats mal macht. Ich glaube, da würden noch ein bisschen die Nerven.
Aber ihr habt es jetzt auch gesehen beim Relegationsspiel, ne? In Berlin.
Das war
DFB-Pokalfinale.
Wo da wirklich Böller geschmissen wurden halt, ne?
Ja, aber oder? Wo auch der Leipziger, ich weiß gar nicht, wer es war, ein bengalisches Fackel in die Hand genommen hat und dort vor dem Block irgendwie, also er hat sich von einem aus der Fanszene eine Fackel geben lassen und hat sie dann selber entzündet. Und das ging natürlich auch, die Presse voll draufgehalten und alles, oh cool, jetzt zündet er hier noch eine Fackel. Da ist es dann immer in Ordnung so. Ich bin mal gespannt, er wird bestimmt eine Strafe zahlen müssen, aber ich glaube nicht, dass dieser Spieler Stadionverbot bekommt für eine Saison. Also nur mal so von der
Verhältnismäßigkeit. Ja. Stimmt. Muchel, du hast es ja auch im Stadion geguckt und hast deinen Sohn schon mal entsprechend relegationsmäßig gekleidet, ne?
Ja, genau. Ich hatte ihm das Diaz-Trikot angezogen. Ich dachte, wenn Relegation, dann haben wir da gute Erinnerungen mit Marcelo Diaz. Und er hatte das Diaz-Trikot an.
Es ging ja auch
gut. Erste Halbzeit war super.
Unfassbar. Stimmung. Die Fans sind ja dann krass, mitgenommen worden. Und es war ja unfassbar dann. Also es war ja ein Festspiel in der ersten Halbzeit.
Also ich muss ich muss ja echt mal ein großes Lob, ich weiß nicht, ob sie es hören werden, aber vielleicht einige werden es hören aus der aktiven Szene, was fanseitig bei uns für eine Entwicklung in den letzten Jahren irgendwie passiert ist. Das finde ich schon echt Wahnsinn. Also wenn man mal so schaut, ich sitze ja auf der Südtribüne, natürlich haben wir da einen super Blick auf die Nordtribüne. Und wenn du jetzt siehst von vor dem Spiel dieses, ne, alle die Arme nach außen und dann HSV und dann immer schneller werden, so, das macht mittlerweile die ganze Nordtribüne. Sonst war es immer so, das ist wirklich so in der Singing Area, ne, wenn du 25A unten und daneben dann halt noch ein bisschen, so, es war so ein bisschen keilförmig, dass da alle mitgemacht haben. Mittlerweile ist es die ganze Nordtribüne, die mitschreit und mitmacht. Das ist schon echt, es ist echt besonders. Also das finde ich schon echt geil. Und die Stimmung war vor dem Spiel besonders. Sie war in der ersten Halbzeit brachial. Also das ist wirklich ein richtiges Asset, was wir haben, wo man richtig stolz drauf sein kann. Wo die Jungs und Mädels auch wirklich stolz drauf sein können, was sie in Hamburg hier geschaffen haben.
Das finde ich auch. Ich muss auch sagen, es macht doch auch mehr Sinn. Die Presse kann dann nach dem Spiel und vorm Spiel kritisch sein. Die Fans können an den Tischen danach, in den Wohnzimmern, in den Kneipen und so alles kritisieren. Aber ich finde, so in den 90 Minuten bringt es jetzt nichts, irgendwie was anderes zu tun, als die Mannschaft bedingungslos zu unterstützen. So.
Ja, und das war in der Vergangenheit, wie Moche gesagt hat, ja nicht immer so der Fall, weil man dann doch immer irgendwie, ich sag jetzt mal, sich vielleicht auch nicht immer hundertprozentig damit identifiziert hat oder nicht. Und das war ja wirklich das Riesending. Und das hatten wir auch in den letzten Folgen schon mal gesagt. Oder ich meinte das so, ich habe eigentlich gar keinen, auf den ich sauer sein kann, wenn es nicht funktioniert. So, man hat nicht so, fuck ey, wir haben jetzt, der ist scheiße, der muss raus, der muss weg. Es ist irgendwie so, das ist auch irgendwie die Gefahr, finde ich, dass man so ein bisschen in der Opferrolle ist und sich damit abfindet und dass es da irgendwie ganz cool ist, so, ne, Hamburg durch dick und dünn und weiter geht's und ja, wir sind nicht aufgestiegen, aber egal und wir feiern trotzdem und wir halten zusammen und so, egal ob wir aufsteigen oder nicht, so, das, da muss man dann schon gucken, dass man dann den Drive hat, um dann irgendwie aufzusteigen. Haben wir, ne, also intern beim HSV, ich glaube, keiner will lieber aufsteigen als die Jungs, aber fantechnisch, glaube ich, können wir da einen riesen Haken hintermachen die Saison. Also das war wirklich.
Und ich sag's immer wieder, ich will gar nicht wissen, was bei uns los wäre, wenn wir international erfolgreich oder allgemein erfolgreich in der ersten Liga sein würden. Was wäre da in Hamburg los? Was würde das auch nochmal für viele, in Anführungsstrichen, Event-Fans, die dann vielleicht auch bleiben oder sich doch nochmal wieder eher dem HSV zuwenden? Das ist unglaublich.
Man muss sagen,
dann müsste man das Stadion wahrscheinlich nochmal ausbauen, damit man dem gerecht wird.
Absolut.
Nee, aber gerade dann hast du ja wahrscheinlich auch wieder diese Gefahr, dass wenn du in der ersten Liga bist und am europäischen Geschäft schnupperst, dass die Unzufriedenheit auch schneller zurückkommt, weil sie wieder sagen, so großer
HSV. Weiß ich nicht. Wenn du mit so einer Basis, die du jetzt hast, mit einem Stadion, was durch so ein Tal gegangen ist und irgendwie so einen Zusammenhalt irgendwie in den letzten Jahren ja doch irgendwie vollzogen hat. Ich glaube, dass das die Mehrheit ist und dass du dann Leute, die irgendwie mit anderen Erwartungen dann rangehen, eher unterdrückst, beziehungsweise dass die dann nicht mehr so auffallen, wie es vielleicht früher der Fall gewesen ist.
Du hast jetzt natürlich im Presseecho, ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen, aber hast im Presseecho natürlich dann auch
du kannst ein anderes Lager.
Alles vorwegnehmen, weil es ja schon 2 Wochen her jetzt.
Ja, nein, aber hast du ein anderes Lager noch gehabt, nicht das bedingungslose Unterstützungslager, das beim HSV definitiv vorhanden ist, aber so über die Stadtmauern hinaus. Wurden wir natürlich schon harsch belächelt und kritisiert, wie das eigentlich sein kann, dass jetzt alle da happy sind. Und ich musste das eine... Das
ist von den Leuten, die wieder Presse brauchen, so ein Mario Basler.
Oder Felix Magath
oder so. Ja, hey, genau. Sorry, aber ganz ehrlich, das sind Leute für mich, die, wenn sie nicht mehr relevant sind und in der Presse nicht mehr irgendwo stattfinden, dann irgendwie ein Gegenpart zu irgendwas bilden, um wieder Presse zu bekommen.
Und auch frustriert sind, dass sie vielleicht die Chance beim HSV nicht bekommen haben. Ne? Zu Recht auch nicht, ne? Weil mit denen wäre es eben auch nicht besser. Das ist schon ein großes Stichwort. Aber was ich nur sagen wollte, ist eine Anekdote, die dazu vielleicht passend ist, muss man schon erwähnen, war, dass wir nach dem Spiel, fast das komplette restliche Stadion, die Mannschaft dann halt noch beklatscht haben und applaudiert haben und gejubelt haben. Natürlich nicht, weil wir glücklich waren, dass wir nicht aufgestiegen sind, sondern weil wir irgendwie gefeiert haben, wie die Mannschaft trotzdem sich nie aufgegeben hat und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt, jedem das Seine, so wie wir auch Kritikern Platz geben, so dürfen wir ja auch jubeln. Und da hat die Nachbarloge uns krass angepfiffen und kam raus und hat gesagt, was wären wir für Spacken und Spastis und ob wir mal, dass wir mal klarkommen sollen, was wir hier für eine Scheiße unterstützen und dass wir Penner wären und dann haben wir gesagt, ey, lass uns in Ruhe, halt die Fresse und dann hat er irgendwie immer weitergemacht, dann kam noch ein zweiter, ein dritter raus, Klasnitsch war da irgendwie auch dabei, aber der wollte uns jetzt nicht attackieren, Ivan Klasnitsch.
Zecke.
Genau so, hat sich aber noch zurückgehalten und dann ja, wurden die richtig aggressiv und wir so, ey, wir haben jetzt dreimal gesagt, hau ab, Mann, geh in deine Ecke, wir sind hier und können ja hier machen, was wir wollen. Und dann kam es da fast zu so einer Rauferei und dann mussten die Leute da irgendwie getrennt werden. Also eine Rudelbildung gab es dann im klassischen Sinne.
Sie haben euch vorgeworfen, schön, dass ihr den Verein zu sehr unterstützt, obwohl das eigentlich gar nicht verdient hätte.
Richtig, genau. Sie sind völlig ausgerastet. Sie so, wie könnt ihr jetzt hier jubeln und ihr seid doch nur so, ihr seid doch gar keine richtigen Fans und was macht der HSV hier für eine Scheiße und was würde uns einfallen? Und dann
sind
denn
richtige Fans, ne? Also das wäre ja immer die Gegenfrage, ne? Sind Fans, die immer nur alles hinterfragen und alles eher schlecht sehen? Oder kann man sagen, oder sind Fans eben auch welche, die bedingungslos irgendwie zu dem Verein stehen und Sachen auch kritisch hinterfragen? Ich meine, das machen wir ja auch, aber trotzdem kann man das Ganze, also wenn die Mannschaft irgendwie gegen Stuttgart beide Spiele sich komplett abgeschenkt hätte, ne? Dann hätte ich gesagt, okay, ja, schwach. Aber ich meine, gerade jetzt im Rückspiel hast du doch gesehen, sie haben versucht und am Ende des Tages war es dann doch ein Klassenunterschied und es hat einfach nicht gereicht. So, das muss man ja fairerweise auch anerkennen. Trotzdem kann man die Mannschaft doch feiern und sich dafür freuen, dass sie alles gegeben haben und trotzdem ja auch irgendwo eine gute Saison gespielt haben.
Ja, ich glaube, bei den Jungs von der Nachbarloge ist dann vielleicht das auch zum Tragen gekommen, was der HSV trotzdem die ganze Saison über proklamiert hat, vor allem Walter, so nach dem Motto, nach dem KSC-Spiel, die jetzt irgendwie gegen den HSV pöbeln werden, sehen, dass wir in 6 Wochen in der ersten Liga spielen.
Also, ja, aber was soll er denn sagen? Soll er sagen, so, ich bin mir da auch nicht so sicher?
Du kannst ja einfach den Wettbewerb mal annehmen. Walters Ziel ist ja gerade der, das haben wir schon oft genug kritisiert, dass er auch häufig keinen Respekt gegenüber den Gegnern hat, dass auch andere Mannschaften gut Fußball spielen können. Und er konnte ja sagen, wir wissen nicht, wie es in 6 Wochen aussieht, ob wir als erster, zweiter oder dritter ins Ziel laufen, aber dieses von sich eingenommen sein, wir werden hochgehen. Er hat es ja mehrmals versprochen, ich verspreche allen Leuten, dass wir in der ersten Liga spielen. Und ich glaube, das nehmen die ihm dann vielleicht ein bisschen persönlich, dass er sagt, ey Diggi, du kündigst hier seit einem Jahr an, dass wir hochgehen. Und jetzt hast du trotzdem wieder nicht.
Aber ich kann's aber nur,
man kann diese ganze Geschichte auch ein bisschen sachlicher irgendwie.
Ich kann sie bei mir nur mal aus der anderen Seite, jetzt nicht im Fußball, sondern im Job. Ich stecke mir meine Ziele immer höher und weiß, dass ich sie eigentlich gar nicht erreichen kann. Oder dass es sein könnte, dass ich sie nicht erreiche, aber trotzdem stecke ich mir die Ziele höher. Und ich finde, das sehe ich bei Bolt oder Walter genauso, sich die Ziele zu stecken und klar zu kommunizieren, das ist das, was, und das ist klar, wir wollen das schaffen. Wenn es am Ende nicht klappt, okay, aber du hast es versucht.
Ja, aber du bietest dir ja selber weniger Angriffsfläche, wenn du sagst, jo, wir werden auf jeden Fall alles versuchen, dass wir hochgehen, aber sich dahin stellen, jo, wir werden auf jeden Fall S-Liga spielen.
Ja, ich glaube tatsächlich, aber da können wir jetzt gleich mal drüber sprechen, hat Tim Walter vielleicht ein, zwei ungeschickte Moves vor die Mikrofone gemacht, so, die jetzt, wo er sicherlich auch daraus lernen muss, so, was vielleicht auch nicht unbedingt seine Riesenstärke ist, aber wir haben auf Instagram hier eine These, und zwar Liebe und Emotionen rund um den HSV sind den Fans mittlerweile wichtiger als Ergebnisse. Wenn es nach den Ergebnissen ginge, müssten Walter und Jonas Bolt raus. Was sagt ihr zu der These?
War es denn eine schlechte Saison?
Also ich würde sagen,
ja.
Ziel verfehlt.
Genau.
Und unterm Strich wurde das Ziel verfehlt, das sportliche Ziel. Ne? Wirtschaftlich würde ich sagen, war es eine sehr gute Saison. Aber am Ende des Tages muss man sagen, hat man das Ziel in der Konstellation mit, wie man jetzt ist. Ne? Das Wüstefeld klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus. Also ich sage jetzt mal, was er geschrieben hat, Bolt, Walter, hat man zum zweiten Jahr in Folge nicht erreicht. Und es ist natürlich schon eine absolut legitime Frage.
Aber wo fängst du an, das zu bewerten?
Ja, aber
also du er hat öffentlich wurde das Ziel Aufstieg von Walter zumindest gesagt. Und
es war aber halt am Anfang der Saison.
Die ganze Saison.
Ja, wo du noch Spieler wie Vuskovic zur Verfügung hattest, wo du keine Verletzungen hattest und. Ich meine, so eine Saison, sowas verändert sich ja auch. Das sind ja Gegebenheiten, auf die du irgendwie versuchen musst, irgendwie dich...
Ja, aber Thema Vuskovic, da gibt's auch eine Statistik. Mit Vuskovic hat der HSV 1,9 Punkte geholt, ohne ihn 2,05. Also die haben im Schnitt sogar mehr Punkte ohne ihn geholt. Also,
und vielleicht hätten sie noch mehr geholt mit ihm.
Wie gesagt, 16 Spieltage war dabei und da haben sie weniger geholt. Soll jetzt hier auch nicht aggressiv ausarten, aber Walter hat sich sportlich Angriffsfläche geboten, indem er halt immer wieder diesen Aufstieg proklamiert hat. Und er hat sportlich als sportlicher Leiter in einer schwach besetzten Liga aus meinen Augen mit einem Team, was letzten Sommer zusammengehalten wurden unter großen Mühen, es nicht geschafft, sich da durchzusetzen.
Also mir fehlen hier in der Diskussion, das sind alles einzelne Argumente, aber mir fehlen hier die Definitionen. Und zwar, was ist zum Beispiel eine schwache Liga? Ist eine schwache Liga eine, die viele Vereine mit einem geringen Etat hat? Weil ich muss mal sagen, Bielefeld wird jetzt nicht den kleinsten Etat gehabt haben und ist trotzdem runtergegangen. Ich finde, du musst ja gucken, wenn du viele zuverlässige Zweitligamannschaften gehabt haben, ich wechsle das Argument jetzt mal um, das heißt nicht, dass es die beste Liga war, aber ich sag mal so, noch nie haben so viele Punkte, wie der HSV diese Saison hatte, nicht dazu gereicht, direkt aufzusteigen. Ne? Also das war jetzt, der Punkteschnitt vom HSV diese Saison war ja besser denn je und anscheinend war die Liga da ja stärker denn je, was die Anzahl der erreichten Punkte. Nee, da gab schon 4, 5 Saisons. Ja. Gut, aber ich sag mal so, dass wenn gut eingespielte Teams wie Heidenheim, Darmstadt, die einfach Zweitligaspezialisten sind, die können im Zweifel, obwohl sie einen kleineren Etat haben, unangenehmer sein als Konkurrenten, als jetzt irgendwie Hertha.
Ja, klar, da hast du heute ja auch keine Abgänge.
Aber da fehlt mir nur die Definition, was ist die schwächste Liga und was ist die stärkste Liga? Also ich glaube...
Naja, ich würde sagen, es geht ja nicht um Stärke, es geht um Relativität. Du warst relativ vom Budget her, vom Kader her,
der größte Player,
von den Einzelspielern her, warst du auf jeden Fall unter eins oder den Top 2 oder Top 1. Ich weiß nicht, wer da ehrlich gesagt noch größer sein soll. Das ist dann hinterher Spielstärke, wir Ball eingespielt und keine Ahnung was, irgendwie der hat alles funktioniert. So, aber jetzt erstmal so, ich würde mal sagen, vom Papier her, vielleicht vor der Saison, so würde ich sagen, wäre auf jeden Fall das Ziel realistisch. Bei Fußballmanager wäre das Ziel auf jeden Fall sehr realistisch gewesen. Aufstieg so.
Und genau, aber das, wenn es da eine krasse Korrelation oder eine krasse Sicherheit geben würde, dann könnt ihr euch sicher sein, wird es ein paar Leute geben, die da jeden die Saison rein investieren würden und sagen würden, dann haben wir den Titel ganz sicher. Wenn man jetzt mal sieht, wie lange Manchester City dafür gebraucht hat, die Champions League zu gewinnen mit dem höchsten Etat, da sieht man auch, dass auf höchster professioneller Ebene. Also das, okay, aber da, ich sag mal so.
Das kann ja alles passieren, aber es ist ja grundsätzlich so, dass wenn Bayern nicht Meister wird, dann kann immer mal passieren, oder wenn Dortmund nicht unter die Top 2 kommt, so, das kann auch immer passieren, aber dann wird das Ziel verfehlt, so, obwohl sie deutlich die Möglichkeit gehabt hätten und die zweitbeste Mannschaft in Deutschland sind, und dann muss man gucken, was ist schiefgelaufen. So ist es natürlich jetzt, was Bones gesagt hat, die Ausgangslage hat ja eigentlich ganz gut erstmal beschrieben. Jetzt ist halt die Frage...
Die war jetzt kein Wettbewerbsnachteil für den HSV. Ich tue mir nur schwer, dass es jetzt die leichteste Liga war, das finde ich ist übertrieben.
Relativ leicht, weil kein Bremen, kein
Schalke. Okay, dann gehe ich mal eine Ebene höher, dann haben wir jetzt meinetwegen ein bisschen analysiert, was die Definition von einer leichten Liga oder wie die Voraussetzungen waren. Jetzt gehe ich mal eine Ebene höher. Bewertest du den HSV wirklich... Zu wie viel Prozent würdet ihr die Saison erfolgreich bewerten, wenn es nur Sport, also den sportlichen Teil, den finanziellen Teil, den Zusammenhalt zwischen den konstanten Teil, sowohl von der Stimmung als auch von der Konstanz zwischen Management, Trainer, Mannschaft, Fans, so den infrastrukturellen Teil, welche Projekte hast du angeschoben, wie viel Ruhe hattest du im Verein? Und da muss man ja mal irgendwie sagen, das sind 5, 6 Faktoren. Und wenn du sagst, ist mir eigentlich alles scheißegal. Ich möchte einfach nur sportlich Erfolg haben. Oder meinetwegen 90% zählt für mich nur Sport. Dann muss man Bones recht geben. Dann muss man sagen, okay, dann war es eine scheiß Saison, dann haben wir die Ziele zu 90% verfehlt, dann war es kacke.
Es hat niemand gesagt, dass es eine scheiß Saison war, sondern Muchels Frage war ja, ob wir das Ziel sportlich verfehlt haben. Und da
Sportlich?
Nein.
Du hast allgemein.
Ob der Ausgang halt verfehlt
war. Okay, dann ein letzter Punkt dazu. Man merkt ja jetzt an der Fankultur, dass es anscheinend nicht so ist, dass die Fans rein sportlich sagen, das ist alles. Sondern die Fans haben sicher irgendwie dazu irgendwie in gewisser Weise committed und sagen, für uns zählt nicht nur der sportliche Erfolg, sondern die Stimmung, der Zusammenhalt, die Linie vom HSV, das Auftreten. Und aber da scheinen ja im Moment viele Faktoren reinzufließen für eine erfolgreiche Saison. Sonst würde jeder pfeifen.
Das ist genau die These, die hier aufgestellt worden ist, dass Liebe und Emotionen rund um den HSV wichtiger sind als die Ergebnisse mittlerweile. Und jetzt natürlich die Frage, wie sehr für dich sind die sportlichen Ziele wichtig oder wie sehr sind sie für uns wichtig? Wenn man nur in dem Moment lebt, kann man sagen, ist doch geil, ey, zweite Liga, wir gewinnen mehr Spiele, als dass wir verlieren. In der ersten Liga würden wir mehr verlieren. Lass doch mal lieber hier bleiben, jetzt haben wir jeden Spieltag geil Spaß und das Stadion ist voll. Was willst du denn eigentlich mehr haben? Also du hast doch jetzt gerade Fußballglück, alle halten zusammen, du hast die geilste HSV-Fanzeit deines Lebens.
Also, geile Vereine auch in der zweiten Liga.
Mehr Traditionsvereine
in der zweiten Liga, genau. So, ne? Und das hatte ich eingangs gesagt, es driftet mir ein bisschen fast zu sehr in die Richtung ab. Natürlich geben alle im Verein 110% einfach nur für den sportlichen Erfolg, deswegen sind auch alle da und alle Fans.
Dann. Aber wärst du dann fein damit, wenn es demnächst auch für Zweitligavereine eine europäische Liga geben würde, so einen europäischen Pokal?
Ja, würde ich das Blatt nochmal wenden.
Ja. Das wäre es vielleicht noch.
Ja, für die Meister der zweiten, nee, das wären wir auch nicht. Für die vierten der zweiten Liga oder irgendwie sowas. Keine
Ahnung. Relegationsmeister.
Ja, 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 irgendwie so. Aber das ist tatsächlich, jetzt würde ich sagen, gerade so die Frage. Und hier wurde ja in den Raum geworfen, wenn es nur nach den Ergebnissen ginge, also nach den sportlichen Ergebnissen, dann müssten Walter und Jonas Bold gehen. Und jetzt natürlich die Frage, sind wir damit
nicht
d'accord oder nicht?
Also ich bin dafür, dass man, ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, es zählt nur der Sport. So war ich eigentlich auch immer. Die Saison hat mich so ein bisschen eines Neuen belehrt, weil die Stimmung gekippt ist und so weiter. Kann ich alles verstehen. Aber bevor man sagt, Leute müssen gehen, wäre doch auch erstmal eine Frage, wer ist denn überhaupt der Ersatz? Also das ist mir auch immer eine Diskussion ohne das Wenn, Dann. So. Und ich sehe keinen einzigen im Moment, und da sind alle aufgefordert, mir gerne Vorschläge zu machen oder ihr gerne hier direkt rein, wer das jetzt besser machen könnte oder wer da mehr Erfolg haben könnte. In den letzten 6-7 Jahren habe ich gesehen, hat es kaum einer besser gemacht vom Punkteschnitt, von der Stimmung, von der Mitnahme, und da ist mir
als die Diskussion jetzt Walter, ne?
Ja, als jetzt Walter, weil genau, also gerne einen neuen Trainer vorschlagen, aber die letzten haben es auch nicht besser gemacht.
Ja, aber schlechter. Ich würde jede Wette eingehen, dass Walter in der nächsten Saison irgendwie weniger Punkte holt, weil die Konkurrenz halt wieder stärker ist. Also das ist ja das Hauptding, was ich bei Walter halt kritisiere. Ich finde, man muss ihn auf zwei Ebenen bewerten. Er hat die Brücke zwischen den Fans und der Mannschaft wieder geschlagen. Das hat er wieder, sag mal, repariert und die Gemeinde wieder zusammengebracht. Aber ich finde, taktisch weiß ganz Fußball-Deutschland, was du da kriegst. Jeder noch so beschissene Verein kann sich auf Tim Walters Fußball einstellen.
Das heißt, setzt voraus, dass er keine Lernfähigkeit
und
hat.
Hat er in den letzten 2 Jahren ja nicht gezeigt, weil er immer nur seinen Stiefel runtergespielt hat. Und die Tatsache, dass du so erfolgreich, sag ich mal in Anführungsstrichen, in Form von Punkten warst, ist halt, dass du halt viele kleine Vereine hast und dass die kleinen Vereine häufig gegen deine HSV-Mannschaft spielerisch schwächer sind. Sobald es ins Mittelfeld der zweiten Liga ging mit Karlsruhe, Kaiserslautern, dann hast du auswärts sofort irgendwie einen auf die Nuss bekommen, ganz zu schweigen von Darmstadt, wo du kein Spiel gewonnen hast.
Definier für mich mal ganz kurz kleinere Mannschaften, bitte.
Wo du halt individuell besser bestellt bist. Also Regensburg ist schwächer, Greuther Fürth ist schwächer, Sandhausen ist schwächer, wo der HSV...
Regensburg und Sandhausen sind abgestiegen.
Ja, sind ja auch schwächer.
Ja, genau. Aber ich finde, so ungleichgewichtig ist es in der zweiten Liga gar nicht mehr.
Ich sage ja nur, wo die Mannschaften individuell schwächer besetzt sind. Und du hast es ja bei Magdeburg gesehen. Wenn der Gegner gegen Walters System offensiv mitspielt und vorne auch ein paar Typen hat, die mit dem Ball ein bisschen was anfangen können, dann klingelt es relativ häufig. Also du hast 2-mal gegen Magdeburg 3 Tore gekriegt. So, und ich finde, diese offensive Spielweise, dass du hinten mit einer Restverteidigung von 2 Leuten nur noch stehst, birgt jedes Mal die Gefahr bei einer Mannschaft, die halbwegs solide Stürmer hat, dass du dir hinten mindestens 2 fängst, auch in der zweiten Liga. Und da sehe ich keinen Fortschritt in seiner Taktik oder keinen Fortschritt in seinem Willen, daran irgendwas zu ändern. Und deswegen sage ich...
Also wir gehen jetzt mal auf die, ich sage jetzt mal erstmal negativen Seiten vielleicht von Tim Walter ein. Du hast ja gesagt, so ein bisschen Lernfähigkeit, so Fortschritt. Also er ist relativ stur, so auch im Zweifelsfall zu den Medien. Ich würde mal behaupten, wir sind jetzt alle keine Taktikexperten. Wir haben wahrscheinlich nicht nur die eine Taktik, aber er sagt dann so ungefähr, so wenn irgendwie ein Pressetyp ihn fragt, so ja haben wir denn, stellen Sie mal die eigene Taktik um, dann sagt er umso mehr, nee, wir haben nur die eine Taktik, so es gibt kein 1B, sondern wir haben nur 1AA oder 1A.1 oder sowas, so einfach so aus Prinzip. Das ist natürlich, würde ich sagen, teilweise unclever. Also dann, also Lernfähigkeit, dann vielleicht, wie wir gegen sehr gute Vereine spielen, sprich Vereine vielleicht, die deutlich, also ne, à la Stuttgart aus der ersten Liga, dass wir da vielleicht zu viel, also gefühlt würden wir gegen Barcelona auch so spielen, wie wir jetzt spielen, so, ne? Und da würden wir dann halt 10-0 auf den Sack bekommen, aber man würde es halt gnadenlos durchziehen. Das eventuell gegen den Gegner mal minimal anpassen und dann noch, was haben wir noch? Also ja gut, ja, die 1-2 Aussagen in die Öffentlichkeit sind vielleicht, wo er auch mal ein bisschen was optimieren könnte.
Ich muss da ganz kurz einmal anhängen. Ich will jetzt gar nicht so in die Rolle des Walter-Verteidigers
gehen. Nee, gerade bei den Negativen, ne? Jetzt kommen wir gleich zu den positiven
Sachen. Aber direkt zu dem Punkt auch, ne? Ich finde zum Beispiel so, ist es wirklich negativ, wenn man immer nur, also ja, natürlich ist man besser aufgestellt, wenn man sehr variabel in der Taktik ist. Aber jetzt haben wir wirklich auch gelernt, dass Fußball viel Psychologie ist. Und was bringt dir eine Taktik, wenn die Mannschaft ständig verunsichert ist, denkt, ah scheiße, wir stellen die Aufstellung schon wieder um und wechseln die Taktik schon wieder. Da gibt's ja dann gerade beim HSV auch immer intern viele Zweifler, wenn dann die Presse noch sehr negativ ist und so weiter. Ich glaube, dass Tim Walter sich bewusst dafür entschieden hat und der HSV das auch bewusst gepusht hat, eine Linie knallhart durchzuziehen, an der sich jeder festhalten kann, jeder Spieler, in der jeder Spieler seine Sicherheit hat, dass sie auch bei im Spiel, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht noch taktisch was umstellen müssen, sondern eben sagen können, ey, wir spielen hier unseren Stiefel runter. Und ich glaube, dass Walter bewusst gesagt hat, beim HSV, wo es in den letzten Jahren so viel Unkonstanz gibt, bringe ich jetzt mal mit dieser Art und Weise auch ein bisschen Sicherheit rein. Das heißt, es hat an anderer Stelle auch was Positives bewirkt, diese Sturheit.
Aber er wird doch dafür bezahlt, in Spielen, in denen es nicht läuft, Lösungen zu finden.
Ja, Bones, ich sag nochmal, ich habe hier einen positiven Effekt ausgenommen. Ich glaube, es wird ganz schwer, Bones, und da bin ich die Frage wäre heute auch gewesen, hat Bones mehr Ahnung als wir vom Fußball, weil er hat ja das im Endergebnis eher so gesehen als wir. Wir haben ja da eher aus Fansicht vielleicht positiv alles gesehen. Aber ich sag nochmal, sportlich wird es ganz schwer, dir heute zu widersprechen, aber es zählen halt mehr Faktoren als der rein sportliche Erfolg. Auch und bei Walter, wenn du mal so, das wird Gato wahrscheinlich gleich noch einleiten, Walter hat ja auch positive Faktoren mit reingemacht. Ein Glatzel hätten wir ohne Walter wahrscheinlich gar nicht halten können. Da ist es eine geschlossene Mannschaft, hat heute verkündet, er wird beim HSV bleiben. Wir hätten Qualität verloren ohne Walter. Und ich glaube, wir hätten eine Fanbasis verloren, wir hätten vielleicht potenzielle Investoren oder andere, wenn wir nicht so geschlossen im Management zusammengestanden hätten, verloren. Also es gibt auch andere Side-Effekte. Sportlich werden wir dir nach einem Nichtaufstieg mit dieser HSV-Mannschaft schwer widersprechen
können. Absolut. Also sportlich, würde ich sagen, haben wir die Ziele in den letzten 2 Jahren nicht erreicht. Da es ein Ergebnissport ist, wäre es Grund genug für einen Trainerwechsel, wenn er jetzt doch bleibt und
ich wollte nicht sagen Wechsel, aber zumindest, dass man...
Für mich ist es Grund genug für einen Trainerwechsel, wenn er 2 Jahre hintereinander die sportlichen Ziele nicht erreicht. So, ne? Und jetzt bleibt er doch. Jonas Bold ist für mich ein schlauer Mann. Er hat gesagt, ich halte fest. Also muss es ja andere Gründe geben oder andere Kriterien. Das ist schon ein bisschen was Kai gesagt hat, wo er denn vielleicht überdurchschnittlich punkten kann. So, ne? Und da können wir jetzt mal hingehen. Also das sind ja, wir haben ja schon ein bisschen gesagt, so, ne, irgendwie, er hat sicherlich einen Anteil daran. Fans, Umfeld, Verein, Zusammenhalt, Stadion, also Euphorie, so, ne? Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein zusammenhängender Punkt, der, glaube ich, richtig gut ist.
Für mich ist es auch attraktiver Fußball. Ich schaue den Fußball gerne.
Absolut, definitiv.
Ja, auch sportlich kann man natürlich jetzt sagen, ne, ist es nicht erfolgreich, aber ich schaue lieber diesen Fußball, diese Art von Fußball und diesen Fußball als ein Hüb Stevens.
Dann, aber ganz kurz, ist es attraktiv, also ich will jetzt hier kein Basher sein, aber ist es attraktiv oder ist es teilweise auch ein bisschen zu wild offensiv, weil hinten kaum
noch was Verteidigung ist? Denn anders, kann ich es auch anders sagen. Ich sehe lieber offensiveren Fußball als einen Hüb Stevens Ball.
Okay. Ja, das ist schon mal ein Punkt. Dann haben wir, was haben wir bei Walter noch? Jetzt habe ich gerade den nächsten Punkt das vergessen.
Outfit,
ja, Outfit technisch, glaube ich, hat er noch Luft nach oben, so.
Die Hose ist doch recht weit oben.
Ja, vielleicht auch mal ein bisschen nochmal so ein, ja, keine Ahnung, weiß nicht, sieht schon ein bisschen. Du
meinst, die Modepolizei sollte da nochmal eingreifen?
Ja, das ist auch so, der Bart, dass der nicht so lange ist
wie ein Weihnachtsmann. Zu wie viel Prozent spielt das dann in so eine Bewertung rein? Sagen wir mal so.
Ich glaube, das ist Aberglaube. 15,
20 Prozent Outfit?
Ich glaube, der Bart ist Aberglaube am Ende der Saison. Ja? Dass er sich nicht rasiert, so nach Motto, wer rasiert, verliert, dass er den so lange wachsen lässt, bis er dann irgendwie die Saison vorbei ist. Das hat er im letzten Jahr schon gemacht.
Ja. Das ist, also ich würde sagen, da machen wir hinter die Thema auf jeden Fall irgendwie so einen ganz guten Haken. Dann ist für mich noch absolut entscheidend, wie denn die Mannschaft ihn sieht. So, also stehen die hinter ihm, sagen die so heimlich in der Kabine, was wir letzte Folge gemacht haben, so, ja, nee, also, ach, ganz cool, aber also vielleicht die 11 Stammspieler finden ihn gut, aber schon Spieler 13, 14 finden ihn nicht gut. Und da habe ich die Infos und habe mich mal tatsächlich ein bisschen schlau gemacht, dass das ein sehr großer Zusammenhalt ist. Also, dass auch die Ersatzspieler, was natürlich immer schwierig ist, ne, irgendwie so, ja, du wirst halt nicht aufgestellt, es geht auch um deine Karriere, es geht um Kohle und so weiter und so fort. Da kommt aber das Feedback, ja, er hat Ecken und Kanten, aber er ist greifbar und man weiß ein bisschen, woran man ist, was man an ihm hat. So.
Ich glaube, es gab wenige Trainer, die die komplette Nachwuchsspieler haben mit trainieren lassen. Also das habe ich gerade nochmal gehört, dass selbst die ganzen U-Spieler und Nachwuchsspieler alle beim Training mit dabei sind und er da auch den quasi die ran schnuppern lässt, irgendwie zu den Profis hochzukommen und sie mit einbindet. Also ich glaube, er macht da auch ziemlich vieles ziemlich gut und ziemlich
richtig. Aber so richtig viel Spielpraxis haben sie trotzdem nicht bekommen dieses Jahr, ne?
Gut, vielleicht reicht es bei manchen einfach auch nicht dafür, aber es ist ja trotzdem so, dass du sie mit einbindest und ihnen die Möglichkeit gibst, irgendwie bei den Profis mitzutrainieren. Ja. So, und das finde ich ist auf jeden Fall gut und haben andere Trainer so nicht gemacht.
Okay, also das wäre ein weiterer Punkt. Und ja, habt ihr noch andere positive Punkte, wo ihr sagt, so das, also für mich ist es halt auch noch so ein Ding, das Hauptding ist, die Mannschaft steht hinter ihnen und ein bisschen, also ganz viel ist ja auch bei Trainern, so ich sage jetzt mal aller Jupp Heynckes, der hat ja auch irgendwie einfach nur die Menschen so ein bisschen geführt. Und wenn er da anerkannt ist und da keine Meuterei ist, dann ist es schon mal gut. Und eventuell auch, man muss sagen, er hatte 66 Punkte. Die ganzen anderen Trainer in der zweiten Liga waren eher so in den 50ern halt immer. Und die sind dann auch so ein bisschen vielleicht auch am, so gerade auch Tune, so am HSV, an der Größe irgendwie so zerbrochen. Und Walter, ob man ihn jetzt sympathisch findet oder nicht, wahrscheinlich findet man ihn das HSV sich sympathisch. Problem vielleicht Außendarstellung, andere Leute, speziell vielleicht Schiedsrichter oder andere, finden ihn nicht so wirklich sympathisch, aber er ist dann schon ein kleiner Fels in der Brandung und hat die Power, sein Ding durchzuziehen und nicht an Hamburg, an den Medien und an dem dann doch Riesenverein zu zerbrechen.
Genau, jetzt kommt so eine Art wilde These oder jetzt setze ich noch ein i-Tüpfelchen rauf, zu Recht auch vielleicht für ein paar Leute, die es anders sehen, wie gesagt, gerne uns schreiben und jetzt die Augen drehen werden. Aber eine These könnte ja noch sein, wir brauchen jetzt auch mal einen Trainer, mit dem wir 2-3 Tiefs, also oder Rückschläge erlitten haben, wie jetzt den Nichtaufstieg und an dem wir festgehalten haben. Denn es bringt uns ja auch nichts, wenn ein Trainer nach 8-9 Spielen in der ersten Liga, wo es definitiv mal ein paar Rückschläge geben wird, in Frage gestellt wird. Und wie geil wäre das, wenn wir so ein Modell aufgestellt bekommen, wo wir mit dem Trainer 5-6 Jahre, also so lange hoffentlich nicht, aber erst eben nach 3-4 Jahren aufgestiegen sind und der dann in der ersten Liga eben diesen Rückhalt schon hat und mehrmals schon durch Tiefs gegangen ist mit dem HSV, wo du dann den Leuten auch verkaufen kannst, ey, wir hatten damals schon Tiefs, es hat sich gelohnt, wir sind damals aufgestiegen, wir sind jetzt in der ersten Liga und wir bleiben mit dem Trainer, würden wir im Notfall auch wieder runtergehen, halten an dem fest. Diese Modelle haben sich ja als sehr erfolgreich erwiesen, wo Vereine viele, viele Jahre an einem Trainer festgehalten haben, weil da eben dann auch um die Profimannschaft herum feste Strukturen wachsen konnten und man sich auf etwas einstellen konnte. Und das wäre natürlich mein Wunschszenario, dass wir zwar ein bisschen mehr Zeit brauchen, so wie Heidenheim jetzt, die auch viele Jahre, so wie andere Vereine, die öfter mal, Mainz damals hat lange dran geknabbert, hatte so ein Szenario wie der HSV jetzt in der Nachspielzeit, hatten die glaube ich dreimal, dass die da im letzten Spieltag das noch vergeigt haben mit dem Aufstieg in die erste Liga. Und wenn wir da so eine feste Struktur reinbekommen, um dann gefestigt in der ersten Liga auch bleiben zu können, dann ist das glaube ich tausendmal wertvoller, als jetzt einmal auf Teufel komm raus, am besten noch weiter am 30. Spieltag entlassen, mit dem neuen Trainer Punkte holen und der ist dann auch wieder schnell weg.
Ja, ich glaube, irgendwann muss man auch mal ein bisschen auf Krampf hochgehen, glaube ich. Und soll es dann ein Trainerwechsel sein, dann ist es so. Wenn man erstmal oben ist, ist dann auch vieles einfacher. Aber was du vorhin angesprochen hast, und das ist, glaube ich, auch noch ein Pluspunkt für mich. Ich hatte schon gesagt, ich gebe Walter die Schulnote 2. Ich weiß nicht, welche Noten ihr verteilt, könnt ihr euch mal sagen. Aber die Frage ist, gibt es einen... Eine 1.
Da provozierst du aber auch, ne? Da provozierst du auch, dass du, also so. Ich bin ja bei dir, aber da werden jetzt viele Hörer sagen, was? Wie kann der eine 2 bekommen? Boots wahrscheinlich, ne?
Im Zweier. Ja, ich meine, 66 Punkte, würde ich sagen, ist eine gute Leistung, aber es ist halt auch einfach keine 1, weil eine 1 wärst du hochgegangen. und eine 3 ist es auch nicht, weil dafür waren die anderen Kriterien, die wir gerade besprochen haben, Euphorie und bla 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 und die Spieler lieben ihn und all so weiter und so fort, sind auch einfach dann viel zu krass. Aber ich glaube, du kriegst halt auch keine krasse Alternative so, ne? Also ich habe ja Sandro Wagner in den Raum geworfen, ist jetzt die Frage, ob er schon jetzt die Erfahrung hat oder nicht, ne? unter Haching, aber Nagelsmann oder keine Ahnung, wer eventuell eine 1 ist, ist natürlich, die lachen sich tot. Wenn der HSV anfragt, sagen die, ja, steigt erstmal auf und dann können wir mal irgendwie in ein paar Jahren sprechen.
Bei uns, welche Note würdest du ihm geben?
Ja, Note. Du darfst ihm keine 4- geben, weil es war ja deiner Meinung nach nicht ausreichend. Doch, eine 4, nee, doch, klar, minus. Klar, klar. Oder eine 5 dann halt wegen Ziel verfehlt, genau.
Genau,
5. Ja. Weil, aber nur auf den sportlichen Bereich. Ich würde halt dieses Persönliche gar nicht mit reinziehen, weil mein Lehrer hat mir damals auch keine 2 gegeben, weil er meinte, Carsten, du arbeitest im Unterricht immer gut mit. Der hat ja auch gesagt, sorry, du hast irgendwie nur 20% der Fragen richtig beantwortet, 5. So, und wenn.
Aber am Ende des Jahres ist ja eine Note, setzt sich auch aus mehreren Faktoren zusammen.
Ja, kannst ja, du musst ja nicht eine 5 gegen, weil mangelhaft, du kannst auch sagen, so ein Bauch, also du kannst auch, habe ich auch eine 2, ich bin ja auch
sportlich. Ich bin durch die Schulzeit auch nur damit gekommen, dass ich immer recht nett war.
Also ich habe eine Note für mich.
Ja, aber, aber der HSV steigt ja nicht auf, weil sie nett sind.
Okay, Kai, wie ist deine Note für Walter?
Die setzt sich aus dem Durchschnitt 2er Noten zusammen, sportlich 5 und alles drumherum 2. Ich glaube, keine 1. Eigentlich müsste ich mir menschlich und so weiter eine 1 geben, aber ich glaube, es gibt ein paar Investoren oder auch ein paar Fachleute, die sagen, ey, Walter, das hat uns taktisch, war uns das war das zu einsilbig so, aber eigentlich ist das ja schon im sportlichen Bereich abgelehnt. Ist zusammen für mich eine gute, also 5 und 2 ergibt 7. Ich gebe trotzdem eine 3 glatt, ja. Nicht 3 minus.
Und Muchel?
Ich gebe eine 1.
Sehr gut, Muchel ist sozial, das ist Bones, geil.
Was hier? Eine 4.
Ja.
Okay,
und auch zu Kai, zu der These, was du meinst an Mainz und Heidenheim, dass man so einen Trainer mal 10 Jahre arbeiten lassen kann, geht leider beim HSV nicht, weil Heidenheim, Freiburg und Mainz sind da wirklich noch eingetragene Vereine, das sind ja keine Kapitalgesellschaften und da ist das Problem in Hamburg, dass viele Leute viel mit Geld machen wollen und viel Mitspracherecht haben wollen, deswegen wird es dort viel eher Leute geben, die da mal leider einen Stock in die Speichen werfen, als dass so ein Trainer langfristig wirklich mal 10 Jahre beim HSV Zeit.
Also ich glaube, also Walter, um das Thema zusammenzufassen, Muchel
polarisiert. Ich finde, er polarisiert.
Nee, aber warte, ich finde, Muchel liebt ihn nach wie vor, sagt sehr, sehr perfekt, dass wir verlängert haben.
Gar nicht nur als Typ hat er von mir eine 1. Ich finde, ja. ich mag ja auch, wie er Fußball spielt und ich mag es ja auch sportlich. Und für mich ist es keine, klar, ich wäre auch gerne aufgestiegen, aber für mich persönlich war das Ziel nicht der Aufstieg. So, auch wenn ich mich darüber gefreut hätte. Für mich war es eine gute Saison, für mich ist es deswegen eine 1, weil ich ihn als Typ vom Fußballerischen her mag und ich finde, dass er beim HSV im Vergleich zu vielen, vielen anderen Trainern, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, einfach so viel erreicht und geschaffen hat. Deswegen
ich absolut, muss auch mal ganz kurz eine Lanze für Muchel brechen, weil ich finde auch bei uns, ich fand auch deinen Ansatz total richtig. Ich muss echt sagen, Muchel ist da sehr sozial eingestellt und eben nicht nur so, ja, nur weil du jetzt den Erfolg nicht hattest, wirst du sofort gekickt. Ey, und da könnte man auch, ich merke es ja selber, da bin ich dann irgendwie auch auf dem HSV stolz, dass der HSV mittlerweile nicht so sich treiben lässt und irgendwie sagt, ey, wieder weg und wieder neuer Coach, sondern dass du da mittlerweile mal so eine menschliche, soziale Komponente auch drin hast und an solchen Leuten festhältst, trotz sportlichem Misserfolg. Das finde ich geil, damit kann ich mich auch identifizieren. Nicht wahrscheinlich ganz so stark wie Muchel, der dann sagt, deswegen gebe ich eine 1, ich gebe trotzdem irgendwie sportlich noch eine 5, aber trotzdem finde ich, ist auch das geil.
Provokativ jetzt aber, so hier in der Runde.
Aber ich habe ja die These auch, dass und das deswegen würde ich auch bei dieser Diskussion Bolt und Walter, Jonas Bolt immer außen vor nehmen, der ist für mich, der muss bleiben. Ich rede jetzt nur von Walter, wo ich meine Kritik äußere. Und ich sage, wenn damals Titz die gleiche Zeit bekommen hätte wie Tim Walter, den HSV wieder in die S-Liga zurückzuführen.
Was waren andere Zeiten?
Wäre, ja, trotzdem.
Da war Hoffmann noch da.
Trotzdem, ja, Thema Menschlichkeit. Walter, das große Glück, dass er mit Jonas Bolt jemanden hat, der zu ihm hält. So, und das heißt nicht, dass die vorigen Trainer schlechter waren. Die haben einfach nur keine Rückendeckung bekommen.
Ja, aber sagen wir es mal, unter Jonas Bolt sind schon so ein Hacking ist ein bisschen weggebrochen. Tune ist weggebrochen. Also es war dann schon also man kann drüber diskutieren, ist doch gut, wir haben auch hier wirklich bei Insta von bis, von A bis Z und ich glaube, das muss man auch und für mich steht da tatsächlich auch nächste Saison so ein bisschen unter Beobachtung.
Und auch nur so kann ein Verein vorankommen, wenn du diskutieren kannst, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und diese auch zugelassen werden, genauso bei uns, ich hätte dich jetzt runterdrehen können, habe ich nicht gemacht. So,
das gezuckt, ne?
Nein, vor allen Dingen, sowas gehört ja mit dazu.
Ich denke auch, dass sie jetzt sich zusammensetzen und auch die kritischen Punkte mal ansprechen.
Denn definitiv.
Definitiv welche, also wie spricht er gegenüber der Presse, was wird wie, ich sag jetzt mal, kommuniziert, vielleicht auch taktisch, so, macht er vielleicht mal eine Variante B, gibt's die Variante B vielleicht schon, aber er erzählt sie einfach nicht, weil er keinen Bock drauf hat und sagt, ihr könnt mich eher alle mal am Arsch lecken, die ganze Presse.
Ja, oder er sagt, er wollte es einfach diese Saison, so wie er es wollte, durchziehen und hat jetzt gesehen, okay, ich hab's so durchgezogen, es hat nicht funktioniert und daraus, er lernt ja auch, ihm muss man ja auch Fehler zugestehen, aus denen er lernen kann, so, und das lernt er jetzt viel aus dem Innerlichen heraus, als wenn er nie die Chance gehabt hatte, mal seinen Stiefel durchzuziehen und jetzt hat er mal seine Konsequenzen durch sein eigenes Handeln erfahren. Wenn ihm jemand das die ganze Zeit schon vorgegeben hätte, hätte er immer gesagt, ja, aber ich habe das damals nur gemacht, eigentlich hätten wir auch Erfolg gehabt, wenn ich es durchgezogen hätte. Jetzt hat er es mal gesehen. Ja.
Wir haben noch ganz viele andere Themen, die wir auch noch die nächsten Wochen abarbeiten. Vielleicht einmal, Glatzel hat verlängert, muss sagen, ja, unglaublich. Also sicherlich auch gut, dass er weiß, dass Tim Walter Trainer ist, ne? Das muss man sagen. Crazy, dass Jonas Bolt die Eier hatte und dann bei der Relegation dann schon gesagt hat, er bleibt, einfach Machtwort gesprochen hat.
Auch ein Lob an die Mannschaft, anscheinend fühlt sich Glatzel ja wohl in der Mannschaft so.
Er hatte eine Ausstiegsklausel von 1,5 Millionen und ich habe gehört, Stuttgart war sehr, sehr krass an ihm dran, Bremen wohl auch mit dieser Duxch, ne? Wenn
ey, Duxch so ein geiles Signal
weggeht, dann kennt er da und Augsburg eventuell auch, aber ich glaube, auf dem Süden
hat es
er
ist so ein geiles Signal. Ich meine, andere Spieler machen sich doch jetzt auch Gedanken und sagen sich so,
ja, total.
Ey, wir bleiben hier alle zusammen, jetzt entsteht doch so ein Gruppenzusammenhalt. Also der nächste, der jetzt geht, ist doch ein Penner.
Voll, dann hast du, also er leicht erhöhte Bezüge bekommt er, relativ lange Vertragslaufzeit, so glaube ich, irgendwie so 4 Jahre oder
genau, was? Genau, bis 27.
Aber ich meine, er ist 29, mit 33 schießt du à la Trirodde immer noch Nüsse in der zweiten Liga, hoffentlich sind wir in der ersten Liga, aber nun gut. Dann haben wir Ludewig Reis, der hat einen Ausstiegsklausel von 7,5 Millionen. Würde ich sagen, war in der Winterpause locker wert. Jetzt ist es so vielleicht sein Marktwert. Ist die Frage, ich glaube, es gibt Angebote. Übrigens bei Glatzel, es gab wirtschaftlich bessere Angebote. Er hat sich wirklich für den HSV entschieden. Klar verdient er da Geld, aber es war wirklich, wirklich geil. Ist ein Applaus wert. Und bei Reis muss man jetzt abwarten, ob er wechselt oder nicht. Genauso bei Kittel stehen die Gespräche noch aus. Bei Heuer Fernandes, der hat viele Angebote, unter anderem auch aus Portugal, seinem Heimatland. Da hoffen wir natürlich auch noch alles. Tom Mickel hat verlängert. Das ist, denke ich, also mehr als ein Applaus. Yeah. Ein Jahr hat Tom Mickel verlängert.
Ganz kurze Frage in die Runde, auch gerne an die Community, schreibt uns gerne, auch da wieder. Würdest du Reis, 6,5 Millionen Angebot, verkaufen? Ja, nein, Muchel.
Nein.
Gato?
Nee, will ich nicht machen. Du hast ja 7,5, also als Ausstiegsklausel, aber... Nee.
Ich bin zwiegespalten, ich bin nicht ganz bei euch. Ich fand, die letzten 5 Spiele haben mir gar nicht gefallen von Reis. Ist ein geiler Spieler. Ich glaube, ich traue dem Management mittlerweile zu, dass sie geilen Ersatz finden, dass es viel Geld.
Ich glaube, er ist auch schon weg. Also ich habe so aus dem Umfeld von ihm gehört, dass es da auf jeden Fall, dass da Zeichen auf Trennung stehen.
Das sind gute News auf jeden Fall. Also nicht gute News, aber interessante News.
Man kriegt ja viel Geld und ich glaube, da kriegst du einen richtig guten Ersatz für.
Ich glaube, der will auch einfach jetzt weg, ne? Also nicht genau. Weg, sondern
ich
hoch.
Genau. Ja, und ich glaube auch, dass das auch mit reingespielt hat, dass er einfach auch zum Ende der Saison einfach nicht mehr mit dem Kopf so ganz bei der Sache war. Okay.
Dann letzte Frage dazu. War, ganz kurz, interessiert mich auch nochmal, Fazitfragen hier. War Heuer Fernandes der beste Mann der Saison beim HSV? Muchel, ja, nein?
Für mich ja.
Ja, eindeutig ja.
Alle anderen waren zu wellenmäßig. Kittel war gut, aber wellig.
Für mich auch. Also Reis, ich muss auch gut, sagen,
also Heuer Fernandes hat ja schon die ersten 5 also, Spieltage, wo der HSV noch richtig rein.
Ich fand auch krass.
Ja, also über die ganze Saison gesehen, ja, muss ich auch sagen, würde ich sagen, trotz war er... Trotz
diesem Fehler, ne?
Ich bin trotzdem, gab es für mich so ein paar Spieler. Ich finde auch ein Jonas Meffert hat das über die ganze Saison
hin. Sorry, wenn genau. Reis so geblieben wäre in der Form, genau, wäre es Reis gewesen. Genau. Ne? Aber das hat mir die letzten, also es waren jetzt auch nicht 2, 3, sondern fand ich eher so 6, 7, 8 Spiele, wo der uns das Genick gebrochen hat, wo der nicht mehr so in Fahrt kam. Ja. Die Leute meinten, Walter ist ein Schuss, kann auch sein, aber Reis, bah.
Und auch Dompe muss ich auch sagen, auch jemand, der, wo ja? ich auch sage jetzt, ich meine, der kam ja auch erst zur Rückrunde, ne? Nee, oder war der?
Nee, der wurde, der hat ja schon in Paderborn in der Hinrunde gespielt.
Stimmt,
in der Sommerpause.
Nee, doch, auch Dompe muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen, bei dem fehlt mir einfach noch so ein bisschen dieses Körperliche, dass der einfach die zweite Liga noch mehr annimmt. Wenn der in der Rückwärtsbewegung noch so Ansätze wie Jatta hätte, dann wäre wahrscheinlich auch nicht mehr bei uns. Und ich muss sagen, dass mich zum Ende der Saison Kittel auch überrascht hat, im Sinne von, dass ich mit seiner Leistung mehr als zufrieden war und mir so einen Kittel in der Form auch weiterhin gerne beim HSV vorstellen.
Wahnsinn, muss ich auch sagen, möchte ich einmal noch korrigieren, weil ich finde es ja gerade spannend, Kittel bei mir war wirklich immer, hat gar keinen guten Stand so und ich bin auch nach wie vor dabei zu sagen, wenn er geht, dann okay, aber ich muss meinen Hut ziehen. Er hat mich nochmal irgendwie überzeugt in den letzten Spielen. Und es waren jetzt auch so 1, 2 Entscheidungsspiele dabei, wo er auf einmal performt. Und hat ihm ja vorher vorgeworfen, dass in den wichtigen Spielen ist er nicht da. Und diesmal war das anders.
Wahnsinn. Morgen tagt noch der Aufsichtsrat. Da muss, glaube ich, noch so ganz bisschen das mit Jonas Bolt noch durchgewunken werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der den Laden wunderbar zusammenhält. Und auch wenn er jetzt weiß nicht, 4 Jahre, 5 Jahre in Folge nicht aufgestiegen, 3 Jahre, 4 Jahre.
Ich glaube, jetzt kommt das 5. Jahr.
Nicht aufgestiegen ist.
Jetzt, wir sind jetzt im 6. Jahr.
Ja, aber er war nicht, Liga, genau. Beim ersten Jahr war noch, glaube ich, Becker da, glaube ich. Oder
ja, genau. Macht er hält den Laden gut zusammen und ich glaube, das ist in Hamburg tatsächlich das, was wir am meisten brauchen, ist nichts geleakt wird, dass man ein bisschen arbeiten kann, die richtigen Menschen am richtigen Ort.
Vor allen Dingen, wenn wir irgendwann mal hochgehen, dann brauchen wir das erst recht.
Finanziell war es ein absolutes erfolgreiches Jahr, möchte ich nochmal ein bisschen.
Vielen Dank an euch alle, die so zahlreich das Geld auch in Relegation und jetzt auch in Dauerkartenpreise, die nochmal wieder erhöht worden sind.
Schön dem
brutal, HSV. Brutal.
1,5 Millionen. Da muss ich gleich wieder an Muchel denken. 11 bis 13. Also das ist echt ein Hammeraufschlag. 11 bis 13%, ne?
Ja, und man rechtfertigt es dann natürlich mit auch gestiegenen Personen. Aber
warte mal, wollen wir gerade sonst erst.
Nee, es wurde tatsächlich dazu noch bei HSV, ich habe auf den Link geklickt, wie sie es rechtfertigen. Und es war gesagt so, sie haben sich dafür gefeiert, dass es nur 11% sind, weil die Kosten sind ja um 30% gestiegen. Und haben dann auch gesagt, so ja, ein paar Kategorien konnten wir auch halten. Das waren halt so für irgendwie Jugendliche und Schwerbehinderte, also wo es jetzt vom Volumen von den Karten jetzt auch nicht so riesig ist. Also natürlich, die Kosten sind wahrscheinlich auch gestiegen, aber es wurde in dem Artikel doch sehr positiv alles versucht zu verkaufen.
Genau, also darüber kann man gerne nochmal eine Extra-Folge sogar machen. Aber ich muss sagen, ich habe auf ein paar Internetseiten und Zeitungen gelesen, dass wir jetzt wieder ein solides Fundament im Gehaltsgefüge haben und endlich wieder schwarze Zahlen schreiben und dementsprechend nächste Saison aber endlich, das Schlimmste ist ja, wenn diese Kohle dann irgendwo anders reinfließt, aber endlich auch wieder in Spieler und die Mannschaft fließen soll. Also das würde ich mir sehr wünschen, dass wir da dieses Jahr wieder ein bisschen mehr Gas geben.
Ein Banger zum Abschluss habe ich noch und zwar, es geht auch um Kohle und ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber ich folge auch, wie viele andere Hörer auch, HSV Newstime, also auch große Empfehlung, der fasst immer jeden Zeitungsartikel auf 1, 2 Slides zusammen. Ich habe mir hier die Screenshots gemacht und lese es euch quasi so ungefähr nur vor oder trage es euch vor, aber was verdammt geil ist, ist unser ehemaliger Spieler Amadou Onana. Wer kann sich noch an den erinnern?
Ja.
Er ist nach Belgien gewechselt und da hatten wir 20% irgendwie
weiter.
Da haben wir ja schon verdient. Dann ist er jetzt nach Everton gewechselt.
Stopp, der war jetzt nach Frankreich gewechselt, glaube ich, oder?
Ja, Lille oder so, ne? Keine Ahnung. Ja, Lille, richtig. und jetzt ist er bei Everton und hat irgendwie Everton will eine Ablösung von 70 Millionen haben. So, und jetzt haben wir eine 20% Weiterverkaufsbeteiligung, die aber eigentlich nur gilt bei dem ersten Wechsel. Jetzt hat aber Lille auch eine Beteiligung. Und von dieser Beteiligung, die Lille bekommt.
Von 14 Millionen wären das dann.
Richtig, weil die haben auch 20% oder was? Ja, Lille bekommt 20% von 70. Von diesen 14 Millionen.
Kriegen wir auch nochmal 20.
Und das sind dann nämlich.
2,8
Millionen. Und für einen Zweitligisten, also wir kriegen 2,8 Millionen, wenn wir für 70 Millionen. Das wäre unglaublich. Also.
Plus 7 Millionen von Reis noch.
Naja, also
die Kassen sind gefüllt, dank uns, dank Onana. Und was ich mich gefragt habe, ist eigentlich Santos, Douglas Santos, der alte Sportsfreund, der in Russland noch kickt und da hat, glaube ich,
ich glaube, eine halbe Million gab es doch mal aus Russland. Ja, wurde mal wieder Meister.
Sie wurden mal wieder Meister. Also sowas, solche Dinger bocken doch einfach.
Ist vom Finanzamt aber noch nicht freigegeben, diese Geldströme aus Russland. Ja. Sie werden mittlerweile sehr stark kontrolliert.
Ach ja, also
Russland im Rubel.
Wir werden uns wieder hören. Die Hymne gilt ja auch für die zweite Liga. Wir haben nie gesagt, dass es ein Erstliga-Hymne ist.
Hast du die Boxershorts im Müll geschmissen oder hast du jetzt durchgestrichen und 2,24 aufgeschrieben?
Ich hab sie noch. Aber ich weiß auch nicht, was ich damit mache. Sie ist wertlos. Sagen wir, wie es ist.
Ich hoffe, du hast sie jetzt gewaschen und sie wird nicht weiß-braun und du hast eine weiß-braune Boxershorts mit Aufstieg.
Nee, das nicht. Also, es hat Spaß gemacht und dann hören wir uns wieder und
nur das V.
Nur das V.